Also ich möchte heute Abend über dieses 1, 2, 3, 4, vierte Element sprechen, von dieser Meditationsfolge oder Anleitung Pronto. Vielleicht zuerst, bevor wir die ersten zwei Elemente miteinander durchgehen und ich sie noch mal so kurz überblicksmäßig erläutere, die Frage, was soll das Ganze eigentlich? Also was ist der Inhalt von dem? Die einzelnen Elemente, die wir hier in dieser Meditationsfolge haben, das sind alles klassische Elemente aus verschiedenen buddhistischen Meditationstechniken und Folgen. Das nicht selber erfunden von dem. Auch die Zusammenstellung von dem, die ist teilweise klassisch, da gibt es ähnliche so Zusammenstellungen, es gibt auch diverse Zusammenstellungen. Ich habe die für mich so zusammengestellt, weil ich noch gesucht habe nach einer Abfolge, wo wirklich so das Wichtigste enthalten ist. Weil es ist vielleicht auch für euch manchmal die Frage, ja, wenn ich mich so mir Zeit nehme, um zu meditieren, was mache ich dann eigentlich? Wie mache ich das? Und was könnte ich machen? Und vielleicht auch der Wunsch nach einer gewissen Struktur oder Orientierung. Und diese Meditationsfolge soll das sein, sie hat aber eine in sich logische Abfolge, ist aber auch so, dass man diese einzelnen Elemente auch mal eines wirklich ausdehnen kann und die anderen ganz kurz, nicht, dass die alle irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten oder irgendwie sowas abgegrast werden müssen. Man kann sich auch ein einzelnes rausdrücken, aber wenn ihr so diese Abfolge im Kopf habt und die Elemente so kennt, dann habt ihr wirklich, eigentlich finde ich so für mich, die wichtigsten Elemente von buddhistischer Meditation drin. Und jedes Element, das haben wir auch an den letzten Abenden schon gemacht, das werden wir auch an diesem Abend tun, jedes Element kann eigentlich beliebig weit wieder vertieft werden. Also wir tippen sie hier nur relativ oberflächlich an. Zum Beispiel das Thema von heute Abend, dieses Non-Doing. Ich war vor 3 Wochen an einem Kurs, eine ganze Woche lang, jeden Tag 4 Stunden Vorlesung praktisch zu dem Thema. Das war das zweite Modul. Es geht 7 Jahre lang, dieser Kurs. Das war das erste Jahr, das zweite Modul. Und die gehen alle so lang. Nur schon dieses Thema kann man sich 7 Jahre damit befassen. So, da fließt nicht alles andere auch mit rein. Aber es ist schon wirklich verrückt. Also das Buch, das wir da miteinander in diesem Kurs durchgehen, das ist 450 Seiten dick und befasst sich primär mit diesem Non-Doing. Also es ist, soll nicht sagen, dass man das alles machen muss, damit man es überhaupt begreift, aber sagt, man kann jeden wirklich das tief erforschen. So. Also heute Abend werden wir da ein wenig dran tippen an diesem Thema. Aber eben, was soll das Ganze? Das eine ist, es kann uns Struktur geben, es gibt uns eine Vorstellung, was gibt es für Elemente, was tut mir vielleicht auch heute gerade gut, dann brauche ich vielleicht speziell Relax oder Open oder Trust, ein anderes Element. Also ich kann das für mich auch unterschiedlich gestalten. Und das Ganze soll eigentlich dazu führen, oder das wäre schön, das wäre auch immer wieder die Prüfung, ist es das, führt es mich dazu, dass ich all dem, was mir in meinem Alltag begegnet, im Außen, aber auch in mir selber, kann ich dem mit so einem Leichtigkeit oder mit einer Flexibilität, mit einer Geschmeidigkeit begegnen? Oder bin ich im Widerstand? Also diese Meditationsfolge Pronto, auf Italienisch heißt ja Hallo, bereit. Eigentlich geht es darum, über diese Abfolge für das, was auf uns wartet, einfach offen zu sein und bereit und mit Freude dran gehen zu können, egal was es eigentlich ist. Also so in eine Leichtigkeit zu kommen, eine Geschmeidigkeit mit all dem, was uns begegnet und aus Festhalten, Abwehr herausfinden, da wo es das gibt. Das wäre so die Idee, deshalb auch dieser Begriff, dieses italienische Pronto. Und dann die Buchstaben sind einfach dann dazu gewählt und sollen eigentlich jedes dieser Elemente sollen schlussendlich uns in diese Richtung hinein bewegen. Das gelingt uns vielleicht auch nicht immer, ich darf da nicht Druck machen, ich muss mich immer dann nachher irgendwie fließend und entspannt fühlen, das geht vielleicht nicht, aber in der Tendenz wenn wir schauen, wenn wir das machen, sollten wir uns bemerken, doch, ich bin auf dem Weg dahin, ich merke, das hilft mir in diese Richtung. Falls es anders ist und ich eher merke, ich verhärte mich oder ich habe das Gefühl, da ist alles eng, dann machen wir irgendwo was nicht so, wie es gedacht ist. Dann müssen wir wirklich fragen uns selber, woher könnte ich anhängen? Bin ich vielleicht mit zu starkem Erwartungsdruck an mich selber unterwegs oder Erwartungen? Bin ich in einem dieser Elemente vielleicht nicht gut unterwegs? Vielleicht braucht es auch ein Gespräch, Fragen. Aber von der Tendenz überhaupt zur Meditation sollte uns, wenn wir sie richtig tun, dazu führen, dass wir in ein leichteres Sein hineinfinden. Und da ist nicht jeder von seinem heutigen Standpunkt aus unterwegs. Der eine ist vielleicht schon in sich einfach leichter und flüssiger unterwegs, ein anderer nicht. Wir müssen das wirklich auf uns selber beziehen. Merke ich, dass da mehr Leichtigkeit, mehr Geschmeidigkeit aufkommt? Das wäre das Ziel von dieser Meditationsfolge, wie überhaupt von der Meditation. Jetzt möchte ich die einzelnen Elemente eigentlich an einem, habe ich überlegt, wie könnte ich das heute ein wenig anders erläutern. Ich habe es ja schon an jedem Vortrag nochmal kurz erläutert, sind wir immer einen Schritt weiter gegangen. Und ich möchte das heute an einem alten Bild nochmal vielleicht auch etwas plastischer darstellen, um was es da geht. Dieses Bild, das kennen all die, die einen MBSR-Kurs bei mir gemacht haben. Das sind nicht ganz alle. Wer war bei mir nicht im MBSR-Kurs? Ihr beiden. Ne? Also ihr kennt das Bild noch nicht, die anderen erinnern sich vielleicht und kommt ihm wieder. Und dieses Bild sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier, das ist eine ganz vereinfachte Darstellung von, sagen wir, Wirklichkeit. Wir haben hier so die materielle Wirklichkeit. Materielle Wirklichkeit heißt, es all das, was wir hier sehen, wir können es anfassen, wir können es riechen, wir können es schmecken, wir können es sehen. All das, was uns umgibt. Und wir selber gehören auch dazu. Wir können uns auch anfassen, einander anfassen und sehen und hören. Das wäre die materielle Wirklichkeit. Und wir haben darüber ist etwas blöd, weil das tönt das sei besser oder so, aber wir haben neben dem eine emotionale nahe gedankliche Wirklichkeit. Und die beiden sind irgendwie miteinander verbunden, nämlich über unsere Sinneswahrnehmungen. Wir haben fünf äußere Sinne. Wir können sehen, wir können hören, wir können spüren, taktile Empfindung, da gehört auch der Atem dazu, es ist eigentlich ein Körpergefühl, die spüren die Bewegung in uns, wir können auch etwas anfassen, berühren, wir können riechen und wir können schmecken. Und über unsere Sinnesorgane sind wir eigentlich mit dem, was uns umgibt und mit uns selber in Kontakt. Solange die gut funktionieren, nicht behindert sind, findet da, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, wenn ich darüber schaue, dann sehe ich da die roten Sofas und ich sehe euch beide drauf sitzen und das Licht und ihr seht mich. Solange ich in die Richtung schaue, passiert das einfach. Und ihr hört meine Stimme und jetzt gerade, dass das runtergefallen ist und so weiter. Also, und gleichzeitig findet da noch etwas Zusätzliches statt. Das sind eigentlich unsere fünf Sinne, von denen wir üblicherweise sprechen. Und das Interessante ist, das ist für uns eigentlich auch so, wir reden einfach nicht darüber, dass es eine Sinnesorgan ist, das sind unsere fünf Sinnesorgane. In der buddhistischen Psychologie ist ganz entscheidend noch ein zusätzliches, wir selber können wahrnehmen, was hier drin passiert. Also wir nehmen Gedanken in uns wahr, wir nehmen Emotionen in uns wahr, wir nehmen Gefühle in uns wahr, innere Bilder. Also wir sind selber in uns in Kontakt, es braucht keinen äußeren Einfluss. Wir können in einem ganz dunklen Raum sitzen und nichts anfassen. Und wir nehmen nur wahr, was in unserem Kopf da kommt und geht. Da braucht es keinen äußeren Einfluss dazu. Also wir können selber wahrnehmen, was da drin eigentlich passiert. Und wenn wir jetzt so in Kontakt mit dieser externen Wirklichkeit sind oder auch mit dem, was in uns da abläuft, dann führt das in der Regel, wenn ich jetzt etwas höre, die Glocken von vorhin, dann kann das dann einen sagen, oh, stört mich, ist mir zu laut. Der andere kann sagen, tönt schön, erinnert mich an Sonntag. Oder ich denke an die Kirche, da war ich noch Messdiener und dann waren die Ostern und so weiter. Oder ich musste immer in die Kirche gehen, mein Gott, zum Glück jetzt nicht mehr. Oder hat mir immer gestunken, meine Eltern wollten. Das kann in uns ganz viel auslösen oder eben auch nicht. Und das, also wenn wir das jetzt die Glocken hören in dem Beispiel, kann das in uns, dann können wir sagen, ja, das sind Glocken, die sind schön, die erinnern mich an das, und ja, also das damals, das fand ich nicht so toll, und jetzt bin ich aber hier zum Glück und überhaupt, und ich kann über eine Sinneswahrnehmung läuft das in uns ab, das eine, der eine Gedanke führt zum anderen, und ich nehme das auch selber wahr, da kommt eine Gedankenkastette, eine Gedankenmühle, eine Gedankenkette, auch verbunden mit Emotionen, mit Gefühl dazu, vielleicht mit inneren Bildern, also nicht nur Gedanken im Sinne von Worten, sonst kommt ganz viel da in Schwung. Also eine ganz vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit. Ein Element gibt es auch noch, habe ich damals auch erwähnt, es gibt auch nicht eine Rückkopplung. Das, was in meinem Kopf passiert, ist häufig auch, wirkt zurück auf meine Körperlichkeit, also ich kann mich verspannen, ich kann mich locker fühlen, ich kann mich leicht fühlen, schwer, traurig. Das wirkt sich in meinem Körper aus, das kann ich wieder spüren, ich kann es sehen bei anderen. Und das gibt so einen Rückkopplungseffekt. Also eine ganz vereinfachte Darstellung, eigentlich wie wir funktionieren und in Verbindung sind mit der Umgebung, mit uns selber und mit dem inneren Raum. Wenn wir jetzt prompto da anfangen, ist das, was ich jetzt hier gezeigt habe, eigentlich Pause. Ganz am Anfang halten wir wie in unserem Alltag, sei es mit dem Alltag oder eben gegen Abend wie heute, halten wir einfach inne. Und wir nehmen uns mal Zeit, nicht einfach eines und das andere zu erledigen, sondern innezuhalten. Und es geht eigentlich darum, Aufmerksamkeit auf das hier zu lenken. Das wäre das, mir mal bewusst zu werden, was da eigentlich passiert. Und damit ich das tun kann, muss ich mich ein Stück weit wie aus dem, was ich als sonst so tue, aus dem häufig auch automatisch etwas tun, einfach unterwegs sein, erledigen von Dingen, die mich rausnehmen und so den Blick kurz nach innen wenden. Und wenn ich das tue, kann ich das hier alles ein Stück weit ins Bewusstsein nehmen. Es geht also darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder wachzurufen, um wahrzunehmen, was hier so passiert. Das wäre der erste Schritt, ganz kurz. Innehalten ist eigentlich etwas vom Schwierigsten. Also mir geht das so. Es ist ganz schwierig, so im Alltag, wenn eins das andere läuft, mich zu erinnern und innezuhalten. Sich erinnern ist auch eine Bedeutung von Sati, dem Wort Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, in der buddhistischen Sprache, in diesem Pali. Und eine Bedeutung eben von Aufmerksamkeit ist sich schon erinnern oder innehalten. Das ist nämlich schon schwierig, sich immer wieder neu erinnern. Ich schaue genau hin. Ich werde mir bewusst, was da abgeht. Und ich bin nicht unbewusst unterwegs. Also ich, im Ersten geht es darum, Pause innehalten, mir zumindest einen Teil von dem bewusst zu werden, die Aufmerksamkeit in mir wachzurufen, mich herauszunehmen aus automatischem Tun. In einem zweiten Relax ist ein Element, häufig sind wir hier oben drin, also ich meistens, irgendwo in Gedanken versponnen, was ich alles noch tun, erledigen muss. Ich denke an das nächste E-Mail, die nächste Verhandlung, das nächste Gespräch, das fertig. Ich muss das noch vorbereiten und das noch und das habe ich noch nicht erledigt und das wäre noch gut. Und reicht mir das und so weiter? Und wenn es mir nicht reicht, was passiert dann? Und, was denken die anderen? Sind die anderen bereit? Und so. Also eins über einen Gedanke kommen x andere Gedanken. Das ist ein permanenter Fluss. Man könnte sagen, es ist wie früher bei den Fernsehern, oder wenn man da keinen Kanal drin hat, das hat einfach gerauscht. Das schwarze Rauschen da hinten drin, das Flimmern. Es flimmert dauernd in unserem Kopf. Selbst wenn wir schlafen, wir merken es manchmal, wenn wir da nicht gut schlafen können, wir wach liegen. Es ist ein permanenter Fluss. Solange das Hirn funktioniert, flimmert es einfach durch. Und ich erwähne das ja auch nochmal, weil es ist immer für mich ein wichtiges Aha-Erlebnis für mich selber. Solange das Hirn da ist und funktionsfähig ist, flimmert es eben. Für diese Sinneswahrnehmung fühlen wir uns, ich zumindest, nicht wirklich verantwortlich. Ich kann zwar bis zu einem gewissen Grad bestimmen, wohin ich schaue. Ich kann sagen, wenn ich auf die Straße gehe, ja, dann gehe ich eben auf die Straße, nehme ich in Kauf, dass ich Verkehrsgeräusche höre und andere Leute und. Aber was ich genau sehen werde, weiß ich nicht. Kommt darauf an, was auf der Straße gerade los ist. Das heißt, für das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, denke ich, fühle ich mich eigentlich primär nicht verantwortlich. Hingegen, das, was da oben abläuft, finden wir häufiger haben dann eine Verantwortung. Das macht uns ein Stück weit aus. Aber ein großer Teil denkt einfach. Wir können ja gar nichts dafür. Es denkt einfach vor sich hin. Es produziert einfach Gedanklichkeit, Emotionen. Und im zweiten Punkt, relax, weil das häufig auch mit Spannungen verbunden ist, geht es eigentlich in einem ersten Punkt, einen gewissen Freiraum gegenüber dem zu finden. Und wir haben das gemacht, indem wir in einzelne dieser Sinneswahrnehmungen gingen. Das da oben funktioniert eigentlich zusätzlich basierend auf den Sinneswahrnehmungen, wird das wie weiterverarbeitet. Und wenn wir bewusst zum Atem gehen, zur Körperwahrnehmung gehen, ins Riechen gehen, vielleicht auch ins Sehen, das haben wir jetzt heute nicht gemacht. Das ist auch manchmal schwierig, wenn wir so mit vielen zusammensitzen, lenkt das eher ab. Aber wir können eigentlich in jeder dieser einzelnen Sinneskanäle gehen, einfach möglichst mit der Aufmerksamkeit da hineingehen. Das führt uns, wenn wir da mehr hinspüren, was spüre ich eigentlich genau, wie fühlt sich das an, führt das ein Stück weit, ist eine Möglichkeit, einen gewissen Freiraum von dem hier oben zu gewinnen, in eine gewisse Beruhigung zu kommen. Das wäre ein Element, unter anderem, was wir in Relax machen, also von in die Sinneswahrnehmung zurückfinden. Beim dritten, Open, ein wichtiges Element, was man vielleicht nicht so dran denken würde, wenn wir an Meditation denken, ist aber in buddhistischer Meditation ist ganz Wichtiges. Meditation machen wir nicht für uns, soll uns gut tun, aber eben nicht nur. Wenn wir das nur so auf die eigenen Nabel praktisch bezogen machen, dann führt das eher zu einer Abschottung gegen anderen. Es ist wichtig, sich bewusst andere mit wie in die Meditation hineinzunehmen. Das sind uns nahe Menschen, das sind vielleicht auch Menschen, von denen wir wissen, dass sie Sorgen haben. Und denen wie uns selber, wir alle möchten eigentlich ein Stück weit heil sein, entspannt, glücklich, zufrieden, in Sicherheit leben. Und vielleicht meditieren wir auch, weil wir das zum Teil nicht sind und es uns wünschen. Und wir wissen von den anderen, können davon ausgehen, den anderen geht es genau gleich. Und indem wir uns mit dem verbinden, ergibt sich auch so wie ein Netz mit anderen. Ich finde zum Beispiel für mich persönlich am Morgen, wenn ich so sitze, verbinde ich häufig mich mit den Menschen, von denen ich weiß, die sind auch sehr intensiv unterwegs, die ich kenne von Kursen oder von Arbeitsgruppen. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich an die so denke und ich sitze hier zwar alleine, aber ich bin wie verbunden, ich weiß, die sitzen jetzt auch irgendwo, die meisten von denen. Dann bin ich zwar hier allein, aber ich bin verbunden. Und das führt zu einer Öffnung, zu einer Weitung. Ich bin nicht mehr allein mit meinen Themen unterwegs. Und ich denke an irgendeine schwierige Situation oder jemand, der nicht weiß, der hat gerade ein Problem. Und nehme ihn so ihn, aber immer auch mich selber mit in diese Wünsche. Und das führt zu einer Öffnung. Das wäre dieses Open. Und ich habe gedacht, ich könnte das darstellen, indem ich mir das bewusst werde, das, was hier so meine Wirklichkeit ist, ist nicht nur meine Wirklichkeit. Ihr, die hier sitzt, ihr habt genau die gleiche Wirklichkeit wie ich. Also ihr habt auch in einer materiellen Umgebung, seid mit der verbunden, ihr habt eure Gedanken. Da geht es uns allen genau gleich. Da sind wir nicht verschieden. Und indem ich das so im Open mir bewusst werde, öffne ich mich für das und ich verbinde mich damit. So, darum geht es in diesem Open. Weg von der eigenen Nabelschau, es geht auch um mich, soll auch um mich gehen, aber nicht nur, es geht auch um andere. Und dieser so innere Wunsch, wir haben das auch zum Teil im Kurs miteinander gemacht, die den bei mir gemacht haben, im 18-Kerztag, mögt euch vielleicht noch erinnern, haben wir Meta-Meditation gemacht, so mit guten Wünschen arbeiten. Da gibt es ganz verschiedenste Methoden, in buddhistische Meditationsmethoden, wie man diese innere Einstellung des sich Verbindens der anderen und sich selber Gutes wünschen, wie man das fördern kann, ist was ganz Wichtiges. Gerade auch ein Ausgleich vielleicht zu eher analytischer Meditation, die vielleicht manchmal etwas gefühlskalt sein kann, ist wichtig hier so, sich mit anderen verbinden. Und das geht es im Open, sich öffnen und sich verbinden. Im Element jetzt Non-Doing, was das Thema heute Abend ist, ändert sich wie so der Shift, den wir haben. Im Pause und Relax und auch Open nehmen wir ganz bewusst spezifischen Bezug auf gewisse Objekte. Also in Open werden wir uns überhaupt mal dem ganzen Setting wie bewusst und fördern die Aufmerksamkeit. In Relax wenden wir uns einzelnen Meditationsobjekten wie eben Körperwahrnehmung zu. Ich habe, als wir dann an dem Abend über Relax gesprochen haben, wir können uns aber auch gewissen Stimmungen bewusst werden und auch mit diesen Arbeiten, also Relax, geht da, kann da noch weitergehen. Ich kann wirklich, wenn das eine große Unruhe ist und mir es Mühe fällt, in Entspannung zu kommen, kann ich diverse auch andere Methoden als jetzt nur in Anführungszeichen Sinneswahrnehmung wahrnehmen. Ich kann andere Methoden anwenden. Aber ich arbeite da immer mit einem speziellen Fokus auf etwas, einem Objekt. Ich betrachte etwas. Beim Open verbinde ich mich mit anderen. Aber das sind auch Beziehungen, ich und die anderen. Wir verbinden uns. Beim Non-Doing geht es in eine andere Richtung. Und deshalb ist es auch wirklich wie eine andere Art der Praxis. Hier geht es eigentlich darum, nicht auf was Spezifisches jetzt zu fokussieren, sondern vollständig für das offen zu sein, was ist, und mehr die Qualität von dem, was wir wahrnehmen, untersuchen. Es ist gar nicht so wichtig, was es ist, welcher Gedanke, welches innere Bild, sondern eigentlich zu betrachten, was all diesen Empfindungen, Gedanken eigentlich gemein ist. Was ist ihnen gleich? Wo unterscheiden sie sich nicht? Es geht nicht so sehr um den Inhalt, was wir da sehen, sondern eher zu sehen, wie ist es eigentlich. Und wenn wir nichts mit dem tun, nicht jetzt ganz bewusst die Aufmerksamkeit möglichst genau hören, genau hinspüren, sondern mit dem nichts tun und zu schauen, was passiert dann eigentlich, wenn ich nichts mit dem tue, dann können wir bemerken, dass eigentlich egal, was da auftaucht, und wenn wir genug lang sitzen, taucht dann schon was auf, vielleicht ist gar nicht so viel aufgetaucht vorher, dass es alles die gleiche Qualität hat, nämlich dass es in unserem Geist einfach auftaucht und wenn ich nichts damit tue, verschwindet es wieder. Ob das jetzt Trauer ist oder Freude oder ein Gedanke, was ich tun muss, irgendetwas, was mich belastet, wenn ich da nicht Kraft reingebe, dann merke ich, das taucht auf in meinem Geist, das ist wie ein großer Raum, das taucht auf, ich bemerke es und es geht wieder weg, wenn ich nicht anhänge. Das heißt, es hat eine Qualität von Veränderlichkeit und es ist, solange ich nicht Kraft darin hineingebe, ist es wie ein Traumbild oder eine Wolke oder da. Wenn die Wolke der Sonne drauf kommt, die verblasst die Wolke, die verschwindet. Oder ein Nebelschwaden, das sind so häufig Bilder, die dafür gebraucht werden. Und ein Ausdruck dafür ist aber ein gefährlicher Ausdruck, ist, es ist eben innerlich leer. Leer nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt den Gedanken, es gibt die Emotion. Aber es existiert nicht für sich selber. Es existiert nur so lange, wie ich Aufmerksamkeit hineingebe, es bemerke und weiterverfolge. Wenn ich es nicht tue, verschwindet es. Und das ist nicht nur mit Gedanken so, sondern auch mit allem, was uns umgibt. Alles, was uns umgibt, hat eigentlich so ein festes Gefühl von Festigkeit. Wir selber haben das Gefühl, ja, ich bin da und das ändert sich auch nicht. Aber wenn wir genau hinspüren und schauen, ist alles eigentlich in einem permanenten Veränderungsprozess. Schemel da, habe ich schon lange, habe ich gemerkt, da geht jetzt der Ecken ab, da. Also er löst sich irgendwie auf. Und das ist für alles, was uns umgibt, inklusive uns selber so. Also auch, dass die scheinbare materielle Wirklichkeit, kann man auch beobachten und sich auch betrachten, ist eigentlich in einem permanenten Veränderungsprozess, vergänglich tönt so etwas traurig, und aber es ist nicht auch so, es verändert sich, es geht einem vom einen ins andere über. Und das zu betrachten, dass das nicht nur für die Gedanken, für die Emotionen, für die inneren Wahrnehmungen gilt, sondern für alles, was uns umgibt, das ist Inhalt von diesem Nicht-Tun. Ich mache nichts damit. Ich bilde mir auch nicht eine fixe Meinung dazu, sondern ich lasse es in mir kommen und vergehen. Und in diesem Kommen und Vergehen kommt wie eine große Leichtigkeit auf. Siehst, es gibt nichts zu tun. Ich muss da nichts damit machen. Es macht sich von selber. Und ich kann wie dem Zeuge dieses inneren Schauspiels eigentlich sein. Und ein wichtiger Teil, was hier passiert in diesem roten Wirrwarr, ist, dass ein ganz wichtiger Teil, was hier immer wieder neu generiert wird, ist, dass ich über dieses ganze Denken, Fühlen, Spüren, Beurteilen, Benennen, Einordnen, Planen, Verwerfen, gut finden, schlecht finden, über all das generiert sich eigentlich das, was wir als Ich bezeichnen würden. Ich bin die Summe meiner Meinungen, dem, was ich gern, was ich nicht gern habe, meiner Beziehungen, meiner Interessen, meines Wissens, meiner sozialen Position, meiner sozialen Beziehungen und so weiter. All das, was ich hier immer wieder bedenke, neu ordne, versuche auch zu schützen aus dem Allen, kristallisiert sich eigentlich so das Gefühl von ich bin da, das ist ein festes Ich. Wenn wir einfach so sitzen und betrachten und uns vielleicht auch die Frage in uns fallen lassen, wie ich sie vorgestellt habe, wer nimmt hier eigentlich wahr, dann merken wir, da ist zwar Bewusstsein da, in diesem Bewusstsein passiert auch etwas, aber es ist eigentlich ohne einen fixen Kern. Dieses Bewusstsein kommt und geht, und in diesem Bewusstsein kommt und geht die Wirklichkeit. Und wenn wir das auch noch genauer eigentlich betrachten, dann ist das, was wir über die materielle Wirklichkeit hier eigentlich meinen zu wissen als etwas Äußeres, genau betrachtet, ist alles, was wir über dieses Außen eigentlich wahrnehmen, ist nur in Anführungszeichen Schlusszeichen, ein geistiges Erleben. Wir erleben diesen Raum in unserem Geist. Das, was wir sehen, erzeugt in unserem Geist ein Bild dieses Raumes und von uns selber. Wir wissen nicht, wir können zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es da draußen so etwas gibt wie einen Raum, den wir alle etwa ähnlich beurteilen. Eine Fliege würde ihn wieder anders sehen und ein Hund, der würde den eher erriechen als sehen. Aber wir können davon ausgehen, da gibt es schon etwas. Wir können uns darüber auch unterhalten. Aber die Sprache, die Gedanken, die Gefühle, das, wie wir das erleben, dieses ganze Erleben, auch dieses Äußeren, ist rein, findet eigentlich nur hier statt. Da gibt es, und das, was das wahrnimmt, ist auch wieder unser Geist. Also wir erleben in unserem Geist die Wirklichkeit, und das, was die Wirklichkeit erlebt, ist auch wieder Geist. Geist erlebt die Wirklichkeit. Und so in diesen vielleicht etwas befremdlichen Überlegungen zuerst merken wir, wie diese Unterteilung in ein Außen, da ist jemand und da bin ich. Im Endeffekt in unserem Geist ist das kein Unterschied. Das ist das Objekt und das Subjekt sind die gleichen. Die fallen zusammen. Es ist eine künstliche Trennung. Und in dieser künstlichen Trennung wird auch dieses Ich, entsteht immer wieder neu dieses Ich, da bin ich, der erlebe ich, der tue ich, der meine ich, der das gut finde ich, der das schlecht finde. Und in diesem Ping-Pong, wie ich die Wirklichkeit erlebe, generiert sich immer wieder neu dieses Ich. Und wenn wir einfach nichts tun, uns keine Meinung bilden, sondern nur versuchen, dieses innere Schauspiel eigentlich zu erleben, ohne diesem Schauspiel etwas dazu zu tun, sondern nur sehen, da ist Wahrnehmung, das wickelt sich nicht ab. Das ist das, um das es hier geht, in diesem Non-Doing und auch Not-Knowing habe ich dann später noch dazu geschrieben. Das eine ist, ich lasse das einfach wie in mir geschehen und ich nehme es wahr. Und das andere ist, ich bilde mir dazu auch keine Meinung. Ich finde nicht, das ist schön, das ist gut, das ist schlecht, sondern es ist, wie es ist. Der eine findet, jetzt ist ein schöner Abend, der andere findet, nein, ist viel zu kühl. Also der eine findet das eine schöne Blume, der findet sie nicht schön, weil sie stinkt oder sie hat die Farbe, die ihm nicht passt oder hat einfach diese Blume nicht gern. Also unsere Zuschreibungen, unsere Meinung, die uns über eine Blume, über einen Menschen, über eine Situation bilden, die ist, wenn wir alle dasselbe anschauen würden, ganz, ganz unterschiedlich, je nach Stimmung, die wir haben, je nach Hintergrund, je nach Geschmack und so weiter. Also es geht auch darum, so diese Zuschreibungen der Realität, die für uns sehr wichtig, sehr klar und abgrenzbar tönt, dies ein Stück weit zu hinterfragen. Also ich bin einfach sicher, ja, das ist hier schön, aber der Raum ist einfach mal, wie er ist. Dass er schön ist oder dass ich ihn jetzt gut ausgerückt finde, ist eine Zuschreibung, ist eine Bewertung. Und über diese Bewertungen kann man auch streiten. Der eine findet es hier zu kühl, der andere zu warm. Da kann man dann drüber diskutieren und kann sich auch in die Haare geraten. Und all diese Konflikte, die es eigentlich gibt, sind, wir haben Konflikte über Zuschreibungen, über die Wirklichkeit. Jeder denkt, ich sehe es richtig. Und nur meine Sichtweise, meine Meinung, mein Erleben ist gültig. Aber wir merken schon bei uns in der Familie, der eine erlebt so, der andere so. Es ist gar nicht so klar, wie es wirklich ist. Merken wir immer wieder mal in Gesprächen oder wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Wir haben einfach immer das Gefühl, es ist so, wie ich es erlebe. Und es ist nur so. Und in diesem Nicht-Tun, wenn ich da einfach betrachte, kann ich auch, sagen wir, kritischer werden. Ich habe immer noch meine Meinungen und ich beiße mich an was fest. Aber ich kann einen anderen Freiheitsgrad dazu entwickeln. Ich kann meinen Meinungen oder meinen Ansichten und dem, was ich meine zu wissen, ein Stück weit kritischer, hinterfragender begegnen. Und wenn ich eben nichts tue und auch nicht mich so Meinungen festbeiße, dann komme ich wie zu einem freieren Dasein. Und deshalb legt sich eigentlich über das Ganze, das jetzt zuerst mal so in Objekt und Subjekt geteilt ist, wie ein weiteres Gewahrsein. Ich habe das versucht hier mit Backpapier draufzuschreiben. Da legt sich darüber eine andere Art von Gewahrsein. Also wir haben hier eigentlich die erste Sicht, die ist so bezieht sich auf wirklich Objekte und Objekt-Subjekt-Beziehung. Und darüber gibt es aber auch ein Gewahrsein oder eine Aufmerksamkeit, die nicht mehr so im Benennen ist, im Festschreiben. Und ein guter Begriff für das ist so ein intuitives Gewahrsein. Ich versuche in diesem Nichtstun möglichst auch mich nicht in Begriffe zu verwickeln. Weil ein Begriff, zum Beispiel eben dieser Sitzhocker oder dieses Kissen, da habe ich Gefühl, ja, das ist ganz klar, ein Hocker ist ein Hocker und nagelt den praktisch fest. Und in diesem Festschreiben oder von einem Mensch oder einem Tag, ich sage jetzt, ist es Abend, habe ich Gefühl, ja, es ist Abend und das ist stabil. Nur wann fängt der Abend genau an und wann hört er eigentlich wieder auf? Es ist einfach so eine Benennung von einer gewissen Phase, aber bald ist schon Nacht. Wo ist der Übergang genau vom Abend zur Nacht? Können wir eigentlich gar nicht genau sagen. Das ist ein fließendes Kontinuum und wir schneiden dann so sequenziell gewisse Phasen raus und geben dem einen Namen und haben Gefühl, so ist es. Aber eigentlich Abend für sich gibt es nicht, morgen gibt es auch nicht. Es geht einfach der Ablauf vom Tag, vom einen ins andere über. Wir geben dem Namen, haben Gefühl, dann ist es fix. Und in dieser Begrifflichkeit, in diesem begrifflichen Denken, nageln wir die Wirklichkeit ein Stück weit fest und über dieses auch begriffliche Denken verpassen wir das Fließende, wie es eigentlich ist. Und in diesem intuitiven, selbstgewahren Gewahrsein geht es darum, möglichst nicht konzeptuell, das heißt auch nicht begrifflich wahrzunehmen. Und wir merken, wir kennen das auch, so nicht begriffliches Gewahrsein ist etwas, das tönt vielleicht zuerst etwas befremdend, aber wenn wir irgendwo hingehen, haben wir zuerst einmal ein Gespür, ob es uns hier wohl ist oder nicht. Wir müssen nicht darüber nachdenken, das nicht benennen können, sondern vieles läuft gar nicht begrifflich ab. Das nicht begriffliche Denken, das intuitive Denken, ist ein viel größerer Raum als eigentlich das begriffliche. Wenn wir darüber nachdenken, wir haben das Gefühl, es läuft alles begrifflich ab, aber eigentlich der viel größere Teil von das, was in uns abläuft, ist ein nicht begriffliches, eigentlich ein vorbegriffliches Denken und Empfinden. Und in diesem Nichtstun, das meint auch, ich setze dazu keine Begriffe, keine Beurteilungen. Nichtstun heißt nicht, ich mache einfach gar nichts. Es ist schon eine gewisse Reduktion von Tätigkeit, vor allem wenn wir jetzt so meditieren. Aber es geht vor allem darum, dem, was ich erlebe, nichts hinzuzufügen im Sinn von gedanklicher Einordnung, von Begrifflichkeit, von Beurteilung, von einem Ich, das ich dazu setze. Sondern es geht darum, möglichst einfach im Erleben zu sein. Das ist gemeint mit Nichtstun, eigentlich nichts dazuzufügen, darüber hinweg. Das ist gemeint mit Nichtstun. Und nicht wissen ist, dass ich nicht alles versuche, in Begrifflichkeiten einzuordnen und zu beurteilen und mir eine Meinung zu bilden, sondern in einem möglichst großen Freiraum zu sein, einfach im Erleben und es nicht, dieses Erleben nicht festzumachen in Begriffen und Meinungen. Das wäre gemeint mit Not Doing. Also wir merken, es ist so eine ganz andere Art, zu sein oder im Präsent zu sein, als wir eigentlich üblicherweise in unserem Alltag unterwegs sind. Es ist ziemlich was anderes, als was wir eigentlich üblicherweise tun. Und in diesem Teil hier jetzt von Not Doing und Not Knowing geht es darum, wie diese etwas andere Art zu sein und zu erleben oder möglichst im Erleben zu sein, eigentlich zu stärken, um sie dann wieder bis zu einem gewissen Grad, aber das ist schwierig, wieder in unseren Alltag reinwirken zu lassen. Also in einer größeren Offenheit, in einem weniger vorgefassten Meinung, in einem weniger festhalten und fixieren wollen, was in uns abläuft, im Erleben zu sein. Das ermöglicht uns dann eben auch mit einer größeren Geschmeidigkeit und Fließendheit in dem zu sein, was uns begegnet. Diese innere Haltung ermöglicht uns das, wenn wir das üben miteinander. Ich habe in diesem Handout, das ich euch da verteilt habe, habe ich einfach, wir gehen das nicht miteinander alles durch, ich habe einfach aus zwei Büchern, das einen habe ich schon häufiger zitiert, das ist, liegt auch da hinten, wenn das jemand kaufen möchte, ich habe beim letzten Kurs mal wieder irgendwie 7, 8 gekauft, das ist weiter zu denken, einfach den Autorenpreisen, und ihr könnt das wieder mitnehmen, das wäre dieses, steht hinten, von Gelbin Rinpoche, Herzensunterweisung eines Mahamudra-Meisters. Und das zweite, das liegt hier nicht, ist aber auch ein sehr gutes Buch, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ist von Jogginima Rinpoche, Präsent, Frisch, Wach, das Zitat da drauf. Und ich habe einfach gedacht, vielleicht zu Hause könnt ihr euch nochmal an diesen wirklich tollen Zitaten, die Auswahl war sehr schwierig, dass links und rechts von diesen Textstellen gäbe es noch viel mehr tolle Textstellen, aber ich habe einfach mal ein paar rausgenommen, könnt ihr dann noch für euch nochmal lesen und das fasst das nochmal ein Stück weit anders und auch noch besser zusammen, als was ich schon versucht habe, euch zu sagen. Das ganze Problem, über dieses noch in und noch neu zu sprechen, und das macht es so schwierig, auch wenn es viele Bücher darüber gibt, ist, dass es eigentlich um ein nicht begriffliches Erleben geht. Aber ich rede die ganze Zeit in Begriffen. Also es geht um etwas mit Begriffen zu beschreiben, was sich eigentlich dem nicht begrifflichen Zugriff und der Beschreibung entzieht. Das macht es so schwierig. Und deshalb ist es ganz wichtig, all das, was ich jetzt auch versucht habe zu sagen und was die Autoren hier versucht haben zu sagen, seit, und wenn ich in Kurse gehe, alle versuchen das irgendwie zu sagen, das sind nur, soll hinführen, eine Idee geben, wo könnte ich forschend in der Meditation versuchen, das selber zu erleben. Schlussendlich können wir das, um was es hier geht, nur erleben und so ansatzweise darüber sprechen. Das ist so das Verrückte, das irgendwie Irritierende daran. Jeder hat so ein Gespür dafür, man kann sich dazu anleiten lassen, das hinzuspüren. Ist aber auch immer wieder verwirrend, weil ich fall immer wieder ins Denken zurück, auch ein begriffliches Denken. Und es geht so in dieses vorbegriffliche Denken zu kommen. Und um das geht es in diesen Schulen, die in diesen Büchern auch beschrieben werden, nämlich das in buddhistische Schule ist das Mahamudra oder Dzogchen, spezielle Meditationsmethoden, wo es eigentlich um dieses Fördern, dieses Nichtstun geht. Jetzt eben hat es da ein paar Zitate, ich habe die ein wenig unterteilt in Ansichten, Meinungen, Sichtweisen, das dann Abschnitt, und dann hat es auf der zweiten Seite einen Strich und dann hat es eher Zitate, die sich mit dem Nichtstun beschäftigen. Ganz am Anfang dieses Bild, das habe ich in den Sommerferien in dieser Beachbar da am Bielersee geknipst. Heute machen wir mal gar nichts, stand da über der Essensausgabetheke. Wir machen zwar sonst auch nichts, aber heute nehmen wir uns auch nichts vor. Das ist so ein Teil, vielleicht eher die erste oberflächliche Sichtweise. Es geht nichts tun, heißt ich mache nichts. Ich nehme auch nichts vor. Das ist schon ein Teil davon. Der wichtige Teil ist aber, ich kann auch im Tun nichts tun, indem ich eben nichts dazufüge zu dem, was ich tue. Ich tue es einfach. Ihr kennt vielleicht so berühmte Zitate, das sind so Zen-Aussprüche, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, und wenn ich pinkle, dann pinkle ich. Und ich füge nichts dazu, das ist damit gemeint. Ich tue einfach das, was ich tue. Ich bewerte es nicht, ich denke nicht darüber nach, ich mache nicht irgendwie eine intellektuelle Wolke darüber, ich denke nicht darüber, dass ich das mache und dass ich es anders machen könnte, sondern es geht darum einfach tun. Das ist damit gemeint. Ich füge dazu, zu dem, was ich tue, nichts weiteres dazu. Es geht also deutlich nochmal eine andere Sicht als das, was hier mit dieser Inschrift da zuerst gemeint ist. Das wäre vielleicht die erste, so denke, um das geht es, einfach möglichst nichts tun. Das ist ein Teil. sich zurücknehmen, aber es gibt noch, hat noch eine andere Dimension. Und ich möchte euch aus der Fülle dieser Zitate, jetzt habe ich mein Exemplar, wo ich mir die drei, vier Zitate, die ich ansprechen wollte, angeschrieben habe, natürlich nicht mitgenommen. Mal schauen, ob ich noch sehe, welche das sein könnten. Sonst sind es sicher die letzten zwei. Ja, das erste, was ich vielleicht erwähnen möchte, nein, zuerst mal mit dem 05. Ich habe extra so Ziffern dazu gemacht, das ist auf der Seite 2. Vielleicht das an zwei, drei Zitaten und die anderen könnt ihr dann selber für euch lesen, das nochmal zusammenfassen. Beim diesem Zitat 5 geht es um Sichtweisen und Anschauen. Ich lese das mal vor, ihr habt es ja vor euch. Wir sollten uns im Alltag genau wie in der Meditation bemühen, nicht in Bewertung von richtig und falsch stecken zu bleiben. Das heißt, von stecken zu bleiben. Wir können schon mal sagen, das finde ich gut oder nicht gut, aber es geht darum, sich nicht einzugraben in dieser Meinung. Denn solche ich-bezogenen Sichtweisen lassen uns ständig in Konflikt mit anderen geraten. Wenn wir unsere festgefahrenen Anschauungen loslassen, werden wir andere nicht mehr manipulieren. Wir brauchen niemanden mehr, unsere Meinung aufzuzwingen und beharren nicht mehr auf unseren Standpunkten. Unsere übliche dualistische Sichtweise von Ich und anderen ist Quelle des Leidens für uns selbst wie für andere. Also diese Beharren auf der eigenen Sicht ist wirklich die Ursache von Konflikt. Können wir sehr schön anhand von Trumps und Nordkorea können wir das wieder verfolgen, wie das geht. Dann auf einer größeren Dimension. Jeder hat Recht und jeder gräbt sich ein und am Schluss wird es problematisch. Dieses Einfahren in Sichtweisen, was wie der andere ist, wie ich bin, ist was Schwieriges, sich aus dieser eingefahrenen Anschauung sich wieder zu lösen. Weil sie gibt eben auch Identität. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und über dieses Hinterfragen von Sichtweisen ist eine wichtige Sache. Das heißt nicht, dass wir dann einfach alles gut finden. Aber es geht darum, mal den einigen, der ersten so spontanen Meinung, der ist einfach so, der kann sich nicht ändern. Zu schauen, ist diese Meinung wirklich korrekt? Oder wenn ich auch mich in die andere Sichtweise hineinbegebe, ändert sich plötzlich vielleicht die Sichtweise. Es geht darum, um eine kritische Einstellung der eigenen Sichtweisen gegenüber zu finden. Das wäre dieses Not Knowing. Eher auf ein Zitat auf der Nichtstun-Seite wäre das 15, also auf der Seite 3. Mit sich vertiefender Praxis von geistiger Ruhe und intuitiver Einsicht wird die Meditation zur Nicht-Meditation. Ich mache gar nichts mehr, wenn ich dann, ich meditiere, ich setze mich hin, ich habe diese Körperhaltung, ich mache das und das. Ich habe wieder dieses Gefühl, ich mache das und das und das und das. Wenn ich eher in diesem Modus von Non-Doing bin, mache ich gar nichts mehr Bestimmtes. Wie das weitergeht, der entspannte Geist nimmt alle gedanklichen Bewegungen als Ausdruck seiner selbst wahr und erkennt in ihnen die Leerheit. Leerheit meint wieder, die entstehen in Bedingungen von Abhängigkeiten, kommen und gehen, das ist leer, sie sind nicht fix vorhanden. Es gibt sie im Sinn als Bewegung, aber nicht als fixe, abgegrenzte Wirklichkeit, das ist gemeint mit leer. In ihnen die Leerheit und spontane Kreativität des Geistes. Unwissenheit löst sich so spontan und natürlich auf, das heißt die Unwissenheit, dass ich finde, es gibt fix existierende Dinge. Das wäre Unwissenheit. Wissen ist, ich merke, es ist ein Fluss von Erfahrung. Der direkte Blick des Geistes auf sich selbst durchtrennt das Anhaften des unwissenden Geistes an der Erscheinungswelt, die er bisher nicht als Projektion seiner selbst erkannt hatte. Damit befreit er sich von Tendenzen des Ergreifens und Ablehnens, des Besitzens und Zerstörenswollens. Alles Karma löst sich natürlich und ohne Anstrengung auf. Was ist damit gemeint? wenn ich eben sitze, dann ist ja das Erstaunliche, das sagen wir hier, dieser Rückschluss, es tauchen einfach Dinge in mir auf. Und das, was auftaucht, vielleicht auch auf eine externe Wahrnehmung, kann ich nicht wirklich steuern, es taucht auf. Es taucht das auf, in Verbindung mit dem, was ich früher erlebt habe, wo ich früher häufig darüber nachgedacht habe, was mein kultureller Hintergrund ist. Das ist eine ganze Facette, warum taucht jetzt bei einem äußeren Wahrnehmung diese Kombination auf. Und vielleicht taucht ein Muster auf, ich sehe jemanden und in mir entsteht Eifersucht oder irgendwie Aversion. Oder in mir selber gegenüber taucht irgendein altbekanntes Muster auf. Wenn ich das einfach kommen lasse und ich Kraft hineingebe und es immer wieder verebben lasse, so wie ein Echo, mit der Zeit schwächt sich das ab. Dieses Muster läuft sich tot. Wenn ich es immer wieder bediene und sage, ich bin schlecht und ich sollte doch und ich müsste doch und das wäre doch und warum macht das der andere, wenn ich das immer wieder so bedenke und eben ins Tun, den Tun-Modus komme, stärke ich dieses Muster immer wieder erneut. Wenn ich es aber wahrnehme, es taucht auf, ich hänge nicht an, es sackt wieder zurück ins Unbewusste, dann taucht es vielleicht später wieder auf, es sackt wieder weg. Es kann sich wie zu Ende laufen, ausebben, wie eine Welle oder ein Echo, das einfach irgendwann verebbt. Das ist damit gemeint. Ich kann das wie, alles Karma löst sich natürlich und ohne Anstrengung auf, da wir erkennen, dass die Schleier der Unwissenheit keine Wirklichkeit besitzen. Wenn wir eben denken, diese Emotion, oh, da muss ich was damit machen und das sollte ich doch nicht haben, ich dürfte doch jetzt nicht wieder eifersüchtig sein oder ich hätte, müsste doch anders, dann gebe ich dem Nahrung, ich kämpfe dagegen und damit gräbt es sich wieder als eine Spur in meinem Geist ein. Wenn ich es aber wahrnehme und sage, es war schon nicht angenehm, ich möchte es nicht, aber ich hänge nicht an, ich kämpfe nicht dagegen, dann kann es sich wie auslaufen. Das ist damit gemeint. Damit entsteht, wenn ich das einfach in mir hochkomme, wieder vergehen lasse, mit der Zeit eine größere Freiheit dazu. Und dann vielleicht die Zitate auf der letzten Seite, das ist so eine Zusammenfassung praktisch in Gedichtform ab 19, in der Gendin Rinpoche nach einem längeren Kapitel das nochmal zusammenfasst, mehr in einer poetischen Sprache. Sämtliche Phänomene, die äußere Welt wie auch alle Wesen, sind die Erscheinungen unseres Geistes. Das passiert, es ist ein Geistesprodukt. Haben wir vorhin auch darüber gesprochen. Erscheinungen sind Geist, erscheinend und doch leer, leer und doch erscheinend. Sie sind zwar leer, sie sind nicht fix, aber es gibt sie. Wir können nicht abstreiten, dass wir Emotionen und Gedanken haben, aber sie sind nicht stabil. Und wir auch nicht. Sie kommen und gehen. Das geht darum zu erkennen, nicht, dass da nichts ist, das ist häufig, wenn man denkt, leer, oh, da ist gar nichts, da kommt unser Nihilismus. Es geht nicht darum zu erkennen, dass da nichts ist, sondern wie es ist, nämlich flüssig, veränderlich. Erscheinungen sind untrennbar von Leerheit, trügerisch wie ein Traum oder eine Illusion. Sie sind nichts und erscheinen doch, wie der Mond auf dem Wasser. Dies zu erkennen, befreit völlig von der tiefen Verstrickung in dualistisches Ergreifen und Fixieren. Wenn ich sehe, dass es sich verändert und ich damit sein kann, löst sich so eine fixe Beziehung, ich sollte, ich müsste, das wäre gut, das ist nicht gut, es löst sich auf. Es kommt zu einer inneren Freiheit. Öffne dich der Frische, der wahren Natur, des selbstgewahren Bewusstseins, ungekünstelt, entspannt und gelöst. Abgesehen davon gibt es nichts zu kontemplieren oder zu meditieren. Denke nicht, tue nichts, meditiere nicht, bleibe einfach unabgelenkt. Ich bitte dich, meditiere natürlich und gelöst. Das und das geht es hier in diesem Punkt von Nicht-Tun und Nicht-Wissen. Bringt das hier sehr schön in poetischer Sprache eigentlich auf den Punkt. Und am Schluss dann das letzte Zitat, das einzige hier auf diesen Blättern jetzt von Chökyi Rinpoche. Ist es nicht so, dass wir alle gerne mal eine Pause machen, dass wir alle gerne in Urlaub fahren und es genießen, frei zu sein? Der wahre und beste Urlaub, die dauerhafteste Pause findet dann statt, wenn wir das Fixieren auf etwas bleiben lassen und nichts im Geiste festhalten. Wenn das so für Momente gelingt, diese Art des Erlebens zu finden, das ist unvorstellbar erfrischend. Das ist wirklich pure Erfrischung. Und da kann ich euch einfach einladen, versucht es aus. Versucht es so. Mit diesen vielleicht Worten, die eben nur Worte sind, und hier von Gendin und Jökinima Rinpoche, die bringen das viel noch schöner auf den Punkt, wenn euch mit diesen, lasst euch von diesen Texten wie inspirieren. Die sind nicht unbedingt, um sie logisch zu begreifen, sondern sie sind wie, sie möchten auf etwas hinzeigen, euch zu einem Erleben hinführen. Und es geht einfach darum, das steht auch in einem dieser Zitate, das scheint eigentlich einfach, ja, ich sitze einfach, nehme einfach wahr, aber es ist so kontraintuitiv zu dem, was wir sonst tun, den ganzen Tag, dass es, obwohl es so einfach tönt und eigentlich einfach ist, so schwierig ist. Deshalb gibt es auch eine uferlose Literatur zu dem Thema. Ja. Aber eigentlich wäre es einfach. Wir machen es uns einfach schwer. Und in der Meditation, und das soll auch diese Anleitung dazu zumindest das Interesse wecken, da mal hinzuspüren und zu schauen, wie geht es mir, wenn ich das mal ausprobiere. Immer und immer wieder. Und die Punkte davor, die sollen einfach dazu helfen, aus dem Verwickeltsein vom Alltag innezuhalten, eine gewisse Beruhigung, eine gewisse Fokussierung zu kommen, sich zu öffnen, weil es braucht eine Öffnung dazu, zu anderen, um dann in diesem Non-Doing ein Stück weit zu verweilen und das in uns wirken zu lassen, soweit es uns halt von Moment zu Moment einfach geht. Die nächsten Schritte, die wir jetzt dann auch miteinander noch machen, würden, wenn wir das ein Stück weit, auch nur so einen kleinen Mühe oder ganz kurz erleben, wir dürfen nicht erwarten, dass wir das stundenlang dann spüren. Das sind manchmal ganz kurze Momente, und das wie aufgeht, was es sein könnte. Aber wir spüren vielleicht auch zuvor schon diese Beruhigung. Wenn wir das in uns konstatieren, als ist mir möglich, indem ich einfach hinsitze, etwas stärker zu mir zu finden, in eine gewisse Beruhigung, in eine größere Aufmerksamkeit, vielleicht sogar an so einem Moment von wirklich nichts tun. Wenn ich das in mir bemerke, dann geht es darum, das wertzuschätzen und zu sagen, darauf kann ich vertrauen. Es ist uns allen möglich. Es ist einfach eine Frage der Übung auch. Also deshalb dieses Trust, ich kann darauf vertrauen, und ich muss das ja nicht selber erfinden, sondern es gibt eben auch seit 2500 Jahren Anleitungen dazu, wie das gehen könnte. Und ich, wenn ich das möchte und mich das interessiert, dann habe ich da endlose Vorträge und Literatur dazu. Ich habe Hilfen dazu, auf die ich bauen, auf die ich trauen kann. Und dafür kann ich auch so eine Dankbarkeit entwickeln. Ich bin da nicht alleine unterwegs. Das wäre gemeint mit Trust und Thank, was ich in einer späteren Version auch dazugefügt habe. Und dann in einem letzten Schritt geht es darum, nach dieser Meditationsfolge, nach seinem Innehalten, mich ein Stück weit neu ausrichten, versuchen wieder in mein Tun zu kommen. Ich werde meine Arbeit weiter erledigen, meine Beziehungen weitermachen, aber versuchen mit einer, zumindest für eine gewisse Zeit, mit einer etwas anderen Ausrichtung wieder in dieses, das, was ich vorhin, bevor ich mich hingesetzt habe, darin wieder zurückzukehren. Vielleicht mit etwas mehr Geschmeidigkeit als zuvor. Geschmeidigkeit gegenüber meinen Ansichten, meinen Meinungen, meinem inneren Erleben, so offener für das, was mich erwartet, bereit für das, was mich erwartet. Und das wäre mit diesem Pronto ja gemeint und angestrebt. Und an den nächsten beiden Abenden werden wir dann uns noch vertieft diesen weiteren Elementen Trust und Thank und Ongoing und Offer, habe ich jetzt nichts dazu gesagt, diesen Elementen dann noch zuwenden und so mal für dieses Jahr dann dieses ein erstes Mal so auf diese Themen eingegangen, aber eben jedes von dieser Themen ließe sich dann noch weiter dann vertiefen, werde ich dann vielleicht auch, oder vermutlich auch dann nächstes Jahr dann auch machen. So, das wäre das, was ich heute Abend zu Not Knowing und Not Doing sagen wollte. Ich denke, wir können jetzt vielleicht ein paar Fragen nehmen, wenn ihr habt, dann machen wir ganz kurz eine Luftpause und setzen dann bei Non-Doing ein und machen die Meditationsfolge zu Ende, dass wir dann so gegen 9 mit dem Teil hier fertig sind. Gibt es von euch Rückfragen, Verständnisfragen oder Ergänzungsbedarf jetzt zu dem, was ich versucht habe zu erläutern, zu sagen, wo ihr auch weit unsicher seid, sagt, ab, nicht verstanden.
Du hast gesagt, intuitives Denken.
Ja, intuitives Gewahrsein.
Okay.
Also intuitiv
Bauchgefühl.
Ja, kommt, also da, Bauchgefühl ist auch ein Ausdruck
dafür. Darum habe ich das Denken, habe ich einfach irritiert gehört, dass jetzt in dieser Geschichte hier zum Denken.
Ja, es ist eher besseres intuitives, selbstgewahres Gewahrsein, habe ich hier geschrieben. Habe ich vorhin Denken gesagt, ja. Okay. Also wir haben häufig für etwas ein Bauchgefühl, bevor wir uns rational entschieden haben. Ja, es geht eigentlich um, das ist somit, wir haben auch ganz andere Arten von Sensorium, von Wirklichkeit einordnen, als eine gedankliche, logische Einordnung. Viele Entscheidungen sind uns, bevor wir es dann sagen können, sind uns klar.
Ein guter Begriff habe ich.
Okay. Ja, okay. Ja, doch gut.
Dass du und wenn ich das Non-Doing in das tägliche Leben transportiere, dann heißt das eigentlich.
Ja, das ist auch eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt.
Ich diskutiere nicht. Fragezeichen. Ich sage, was vom Bedürfnis, das ich habe, und dann lasse ich das so im Raum stehen. Und der andere sagt das auch, aber man diskutiert nicht darüber.
Nein. Es ist nicht, dass wir dann einfach alles so, wie es dann ist, erdulden und nicht zu einer Lösung kommen. Es geht einfach prima, also um was es mir mal prima geht, oder was, glaube ich, um was es da geht, ist grundsätzlich mit einer offeneren, weiteren, viel weiteren Haltung an die Dinge ranzugehen. Und das, was mich jetzt erwartet in einer Sitzung. Häufig gehe ich vielleicht ein Gespräch schon mit einer vorgemassten Meinung. Der wird sich wohl so verhalten, wenn ich das sage, wird er wohl das tun. Und dann sage ich das und dann mache ich das. Also ich gehe häufig mit einem Bild, einer Meinung, auch einem nicht wirklich weiten Fokus an die Sache ran. Also es ging ja mal darum, wenn ich mir so in dieser Weite, dieser Offenheit bin, mit einem Stück weit mit dieser Offenheit wieder ins Tun zu gehen, wo es dann schnell wieder auch einfach enger wird, weil wir Sachen ja entscheiden müssen. Das ist so das eine. Also es hilft mir, weniger mit einer vorgefassten Meinung zu kommen, mal offener zu sein, dass ich eine Lösung ergeben kann. Das wäre für mich ein Aspekt. Und das andere ist, dass ich nicht zwar mit einer Meinung komme, vielleicht was ich als richtig erachte, aber wirklich auch versuche, wie offener zu sein, wie der Standpunkt des anderen ist, weil der hat ja wirklich auch eine Meinung. Für mich war das wirklich unglaublich spannend zu erleben, als ich eine Zeit lang einen großen Rat dafür die CVP politisiert hat. All diese Voten, die da gehalten wurden von den Politikern, die haben das mit ganzem Ernst und vollem, die haben das so gemeint und ich auch. Und die waren manchmal völlig konträr. Also man kann eine unterschiedliche Meinung über das Gleiche haben. Es ist nicht klar, welche Meinung richtig ist. Man kann es ganz anders sehen. Und dann ist nicht schon die Frage, schlussendlich, was wäre jetzt, wenn wir möglichst aus einer Gesamtoptik schauen, nicht nur ich für meinen Betrieb, sondern für, das tönt vielleicht jetzt etwas esoterisch oder abgehoben, aber für das größere Ganze, was wäre für alle Beteiligten wirklich das Beste? Wie müssen wir es dann angehen? Wenn nicht jeder mit seiner individuellen, vorgefassten Meinung, die möglichst auch sein Ich und seine Nächsten und seine Firma und so weiter schützt, wenn wir das möglichst mit einer Offenheit angehen, würden wir vielleicht manchmal zu anderen Lösungen kommen, wenn wir so diskutieren könnten miteinander. Häufig ist schon so, ich habe heute wieder gerade so eine Tagung erlebt mit Versicherungen und Spitalvertretern, das hat gestrotzt vor Standpunkten. Und wir finden keine Lösung, weil jeder seinen Standpunkt und Vorteil im Auge hat. Es war ein Stück weit beelenden zu erleben. Es gibt keine Lösung, weil jeder ist im Bunker. Und aus einer Gesamtoptik miteinander versuchen, wirklich die beste Lösung zu finden, da kämen wir zu anderen Lösungen. Dennoch würden wir vermutlich nicht dann immer eine 1:1 Lösung finden, wo alle Ja dazu sagen. Also es geht dann schon zusammen zu sagen, vielleicht miteinander zu entwickeln, was wären Kriterien für die beste Lösung. Aber häufig sind wir aus einer eigenen eingemauerten Optik unterwegs. Und es geht hier darum, in eine weitere Optik zu finden. Das wäre hier die Meinung. Ja. Das heißt dann nicht, keinen Entscheid am Schluss zu fällen.
Nein, das meine ich auch nicht.
Oder,
ich habe gesagt, diskutieren.
Oder diskutieren. Manchmal kann man es auch ja stehen lassen, man muss nicht alles ausdiskutieren.
Nein, Politiker, die müssen das. Aber so in Beziehungsgeschichte habe ich mich schon oft gefragt. Was bringt das, diskutieren?
Manchmal ist es so, wir erleben es unterschiedlich. Und es geht dann darum, das zu akzeptieren. Du erlebst es so, das ist dein Erleben. Und ich erlebe es so. Und wir müssen es nicht auf einen Punkt bringen. Es ist einfach auch, es ist so, wie du es erlebst und ich.
Dann eben nichts tun.
Mhm. Ja.
Das war die Frage.
Ja. Dann eben dann nichts tun. Man muss nicht immer etwas, vielleicht tun wir auch manchmal zu viel. Man muss nicht immer etwas tun.
Ja.
Auch Sachen auf sich beruhen und stehen lassen können. Ja.
Kann man denn immer, also bei so, solchen Sitzungen, kann man denn offen sein, um gemeinsame Lösungen zu finden? Oder kommt nicht jeder von einer Vertretung her,
doch schon,
die er vertreten muss und wo er gar nicht frei ist?
Ja, ich weiß schon, dass in einem Teil, wir merken da eben, wie wir in unseren Meinungen und Standpunkten und Rollen gefangen sind. Es geht auch darum, es wird auch in diesen Zitaten erlebt, wie wir wirklich diese Meinungen, Rollen zuschreiben und uns gefangen halten. Und wenn wir das erfahren, eröffnet uns vielleicht, und wir uns darüber austauschen können, eröffnet uns vielleicht die Möglichkeit manchmal für andere Lösungen. So diese andere Sichtweise einzunehmen und wirklich zu merken, mein Standpunkt ist nur ein Standpunkt. Es gibt auch ganz andere. Es wird weniger starr. Es ist mehr Fließen möglich, um vielleicht miteinander fließen, eine andere Variante zu finden. Ja. Okay, dann lassen wir es da mal auf sich bewenden. Ich lege euch wirklich die Lektüre dann dieser Zitate noch ans Herz. Lasst die mal auf euch wirken, nehmt mal ein oder so ein Zitat mit in euren Alltag. Auch sehr schön ist, wenn man so einen Text liest und dann meditiert und den einfach in sich wirken lässt. Das nennt man auch so Texte kontemplieren. Nicht darüber nachdenken, sondern den Text zu lesen, wie in sich fallen lassen und dann gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern den wie wirken lassen. Mal schauen, was das mit einem macht. Das ist auch eine sehr schöne Art, mit solchen Texten umzugehen. Da muss man gar nicht Seite um Seite lesen, sondern vielleicht eine halbe Seite, zwei, drei Zitate, Buch zuklappen, sitzen, in die Stille gehen und das einfach so nachwirken lassen. Das ist auch eine sehr schöne Methode. Das arbeitet dann wie in uns, ohne dass wir darüber nachdenken. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ganz kurz Beine vertreten, eben durchlüften und dann sitzen wir nochmal so für 10 Minuten, eine Viertelstunde.